Als ich Kind war und auf dem Dorf lebte, war ich befreundet, und ich bin es heute noch, mit einem Bauernjungen, der auch jetzt schon ein bisschen älter ist, und dessen Vater betrieb einen Hof mit 60 Hektar. Er war ein Großbauer. Heute in Deutschland 60 Hektar, bei den Weizenpreisen und so weiter, nährt keine Familie mehr. Also immer mehr Land, immer größere Flächen, immer mehr Ausräumung der Landschaft, Verödung und so weiter. Die Böden gehen kaputt, der Wasserhaushalt geht durcheinander und. E.F. Schumacher, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen wirklich heißt, hat vor Jahrzehnten ein wundervolles Buch geschrieben, Small is Beautiful. Und ich habe jetzt den Ralf Otterpohl noch mal hier zu Gast, wo wir über dieses Small is Beautiful sprechen wollen. Und zwar, dass die Zukunft eben nicht den Agrokonzernen und den Großbauern, die ja letztendlich nur in der Hand der Banken sind, gehört, sondern den Kleinbauern, den Gemüsegärtnern, den freien Menschen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem dritten Gespräch mit Ralf Otterpohl und sage, jetzt geht's los. Ralf, du bist auch eine Art Kosmopolit, also du bist ziemlich gut unterwegs auf der Erde, auf diesem wundervollen Planeten. Und hast viele, viele Kontakte zu Menschen, die neue Ansätze bringen. Diese neuen Ansätze haben auch ihre Wurzeln in einem, sag ich mal, adäquaten oder angemessenen Umgang mit der Natur, wo der Mensch sich noch als Teil der Natur sah. Und bist sehr begeistert zum Beispiel von einem Reisbauprojekt in
Kaschmir.
Kaschmir ist ein Teil von Indien, also Nordindien, glaube ich, also zu Pakistan, Nachbar zu Pakistan, glaube ich. Ne?
Mhm. Ja. Konfliktreiche Gegend leider.
Absolut, absolut. Mhm. Und dort hast du über mehrere Jahre ein Projekt begleitet oder weißt von einem Projekt der Reisbauern. Mhm. Magst du das als Einstieg nehmen?
Der Reisbau ist so ziemlich die größte Nahrungsproduktion der Welt.
Ja.
Verbraucht unglaubliche Wassermengen. Der meiste Reis wird im Nassreisanbau, das sind diese überfluteten Felder, die Bilder hat jeder im Kopf.
Ja.
Schöne Terrassen, das sieht oft toll aus, ist aber Unsinn. Dieses Überfluten ist eigentlich doof für den Reis. Reis ist keine Wasserpflanze, kann aber unter Wasser überleben und wachsen. Und jetzt ist aber die Situation,
das ist nicht notwendig.
Nein, es ist nicht notwendig. Es ist aber, um das Unkraut zu unterdrücken.
Ah, also ich kenne das Wort gar nicht mehr.
Den Unterwuchs ja, zu unterdrücken. Jetzt ist es so, dass es ein Reisbausystem gibt, was Trockenreis macht. Das habe ich vor ungefähr 20 Jahren in Indonesien kennengelernt. Von einem Kollegen an der Uni Bandung, das ist eine große technische Uni. Und dieser Kollege hat damals ist angesprochen worden von Reisbauern, die haben halt ein System gemacht, wo die nicht mehr geflutet haben, die Reispflanzen weiter auseinandergesetzt haben, immer ein bisschen Kompost dran gemacht haben. Die Reispflanzen, statt so spargelig zu werden, sind das richtige Büsche geworden, weil die Platz hatten und der Ertrag war besser. Der Wasserverbrauch ist drastisch runtergegangen und das System war eigentlich klasse. Aber, jetzt kommt ein Aber. Trotz dieses Abers ist es ein großes System geworden. Millionen Kleinbauern machen das sehr erfolgreich. Es hat Millionen Kleinbauern vom Ruin schon mal gerettet.
Damals in Indonesien?
Es kommt ursprünglich aus Madagaskar, ist von University of Cornell University in den USA entwickelt oder mitentwickelt worden, aus Madagaskar heraus, seit 40 Jahren etwa. Und Millionen von Kleinbauern machen das, das hat Millionen von Kleinbauern gerettet, es hat unglaublich viele Mengen von Wasser gespart. Dann kam ein Student aus Kaschmir, vor 5 Jahren etwa, 5, 6 Jahren, hat bei uns studiert. Wir haben Leute aus aller Welt, also nicht nur, dass ich in vielen Teilen der Welt unterwegs war, sondern jetzt kommt die Welt zu mir sozusagen auch. Und der Tafsif Shah, hat dann ein tolles Studium gemacht, war super interessiert in dem, was wir machen, hatte einen Bachelor in Agrarwissenschaften gemacht und der hat dann gesagt, ich möchte eine Doktorarbeit machen. Mhm. Ob ich was hab? Habe ich gesagt, okay, ich mache dann eine Betreuung, wenn das ein Thema ist, was die Menschheit nach vorne bringt, mhm, und was ein brennendes Thema in deiner Heimat löst. Und dann habe ich ihm gesagt, was ist denn so das große Problem? Dann sagt er, oh ja, sofort kam das. Bei uns ist jetzt so Trockenheit und Dürre, dass der Reisanbau nicht mehr geht. Das ist aber eine riesen Reisbaugegend, kleinbäuerlich strukturiert, Kleinbauern. Die Regierung rät den Bauern, kein Reis mehr anzubauen. Das wäre, als ob jetzt in Deutschland gesagt würde, ihr dürft jetzt kein Getreide mehr anbauen. Ist natürlich was gar nicht geht. Die haben trotzdem weiter Reis angebaut. Dann kam Dürre, dann ist die Ernte ausgefallen und das 2-3 Mal. Dann hat das Land der Bank gehört, die Bauern bringen sich dann oft um in Indien. Und eine schlimme Situation. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, da machen wir was. Jetzt kannte ich dieses Reisbausystem, was ich in Indonesien kennengelernt hatte, wo ich damals auch Betriebe angeschaut habe. Und habe ich ihm gesagt, hier, hast du von dem System schon mal gehört? Kannte er nicht. Und habe ich ihm gesagt, komm mal, das ist eine gute Basis. Das nehmen wir als Grundsystem und du verbesserst das jetzt. Eine der großen Probleme bei diesem System ist, hat zwar gute Erträge, aber man muss sehr, sehr viel jäten. Ne? Weil zwischen den Reispflanzen ist sehr viel Platz und dann wächst halt das, nicht Unkraut, sondern der Unterwuchs. Und wenn der Unterwuchs größer wird als die Frucht, kriegt man keine Frucht mehr. Und das ist natürlich nicht schön. Und gerade die armen Leute, die haben extreme Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu generieren. Und jede Stunde, die die da jäten müssen, ist bitter erkauft, weil die ihren Job nicht machen können, das Wasser nicht holen können und so weiter. Und dann habe ich ihm die Aufgabenstellung gegeben, okay, dieses System verbesserst du jetzt. Dann hat er losgelegt. Wir haben erst Versuche gemacht in Hamburg. Reisbau in Hamburg hört sich erstmal blöd an, aber war im Gewächshaus in unserer Versuchshalle. Mhm. Und dann war seine Idee, und zwar hat er gesehen, traditionell in Kaschmir sind die Kleinbauern, die bauen Mais an und an die Maispflanzen setzen die immer eine Bohne.
Leguminose.
Genau, also Stickstofffabrik. Und das hat sich bewährt. Südamerika gibt es ähnliche Systeme, wo immer noch ein Kürbis dazu kommt. Und diese Systeme sind über Jahrtausende wahrscheinlich erprobt.
Roggen und wunderbar. Klee zum Beispiel habe ich gehört. Ne?
Klee und Klee. Es gibt viele schöne Pflanzen, die sich vertragen. Und er hat dann bei uns im Labor Reispflanzen mit Bohne zusammengesetzt. Super Erträge, ging wunderbar, brauchte viel weniger Wasser. Und Stickstoff war ja quasi von der Natur produziert, ohne Stickstofffabrik. Mhm. Und ohne die Kosten für den Stickstoffdünger, die hoch sind, gerade in den Ländern, wo die Menschen nicht viele Devisen verdienen oder die Devisen nicht haben. Und dann war das schon mal ein super Start. Ne? Er hat gesagt, okay, jetzt machen wir in Kaschmir weiter. Er ist eh aus kleinbäuerlichem Umfeld und arbeitet mit so einer Bauerngruppe zusammen, die dort sich darum kümmern, den Anbau zu verbessern. Mit denen zusammen hat er das gemacht. Die waren sofort begeistert dabei. Die haben dann auch etliche Bauern gefunden, die gesagt haben, hier, wir wollen das probieren, weil das ist gar nicht so leicht. Es gefährdet die Existenz. Wenn das schief geht, kann sein, dass sie durch sind. Und wir haben aber gesagt, okay, wir bezahlen euch erstmal so ein bisschen, das Risiko wird gedeckt, mhm, und wir kaufen euch den Kompost, weil der Kompost ist erstmal noch nicht da. Es ist ein System, was Kompost braucht erstmal. Ja. Und dann wurde das gemacht, ne? Die Pflanzen, weiterer Abstand, Kompost da dran. Und dann ein paar Tage nach dem Umpflanzen werden Bohnen gesät. Das ist immer eine Frage des Timings, das hatte er vorher ausprobiert. Und dann wuchs die Bohne los, der Reis hatte aber genug Vorsprung, Reis entwickelte sich so, die Bohne kam raus, lieferte schön den Stickstoff. Und das Ergebnis war dann bei der Ernte, Reisertrag super, besser als dieses andere, dieses SRI-System, SRI, was halt schon so viel angewendet wird. Und es war ja so, dass der Stickstoff da viel besser verfügbar war. Und jetzt kam der Knaller. Und wir hatten das überhaupt nicht geplant. Aber das, was letztlich das System so genial machte, durch die Bohne, die relativ dominant wächst, Buschbohne, die halt den Boden abdeckt, gab es kaum noch Unterwuchs.
Und sag mal, gab es dann auch Bohnen, die man dann auch essen kann?
Das ist oder? Der nächste Knaller.
Weil ich kenne es aus Costa Rica, Reis und Bohnen. Das absolut. War für viele das Grundnahrungsmittel genau. Schlechthin.
Bei Mais machen die das ja da auch. Und jetzt Reis und Bohne funktioniert auch. Man kann auch beides ernten. Es macht auch Sinn, wenn man die gar nicht erntet. Ist ein bisschen knifflig, weil man muss zum richtigen Moment reinsetzen. Wenn man es zu früh reinsetzt, überwächst das den Reis. Wenn man es zu spät setzt, wird es nicht reif.
Okay.
Aber es ist möglich, das zu ernten. Das ist dann so ein bisschen.
Aber auch trocken. Also trocken mit Kompost. Trocken.
Es wird natürlich dann, wenn es zu trocken ist, bewässert. Aber es braucht viel weniger Wasser. Ja, und jetzt hat er da seine Doktorarbeit drüber gemacht. Und dann haben wir jetzt eine kleine Kampagne gestartet, um das bekannt zu machen. Ich habe ihn gedrängelt, komm, jetzt mach mal ein YouTube-Video. Hat er immer nicht gemacht, habe ich gesagt, komm, so jetzt setzen wir uns hin, machen das. Wir haben Folien aufgebaut zusammen.
Und, in indischer Sprache?
In Englisch.
Ach, in Englisch.
Okay. Also da Kashmiri und Urdu ist wie Hindi gesprochen.
Ja.
Machen wir auch noch, das ist alles auf dem Weg. Ich mache dann eins in Deutsch noch und so weiter. Und es fängt gerade erst an, das ist ganz neu, das ist gerade erst gewesen. Mhm. Und dann hat er dieses Video dann endlich hochgeladen und dann schrieb er mir eine E-Mail am nächsten Tag. Hier, wir haben von Cornell University Glückwünsche gekriegt. Die sagen, das ist jetzt SRI Plus. 3.0.
3.0, oh, schön, ich krieg eine Gänsehaut, wunderbar.
Und boah, das war super. Also von denen, die das seit 40 Jahren machen, dann so ein Lob zu kriegen.
Ja.
Und dann kam auch noch Lob aus Holland von Leuten, die das jahrzehntelang gemacht haben. Und die haben alle gesagt, das ist jetzt der Durchbruch. Jetzt kann das richtig durchstarten. Und da werden wir auch zu beitragen. Wir machen weiter Kampagne. Im SRI wird das wahrscheinlich sowieso jetzt auch mit einfließen, weil es einfach so sinnvoll ist. Die Idee ist ja nicht jetzt so weit hergeholt, aber ist bisher niemand drauf gekommen. Und jetzt, wenn man das jetzt generell umsetzt im Reisanbau, und das ist ein kleinbäuerliches System, ne, wo wirklich die Handarbeit da ist, man braucht keine Ressourcen von außen, man muss den Kompost machen, das müssen die jetzt da noch lernen.
Ja.
Und das hat sehr viel Ertrag, es gibt eine zweite Frucht, viel weniger Wasserverbrauch. Mhm. Wenn man das jetzt skaliert, dass man den Reis nur noch so anbaut, dann würde man ungefähr 20% des Weltwasserbedarfs einsparen können.
20%?
Es ist doch irre, oder?
Aber wie ist es denn letztendlich? Du meinst, es ist dieser Reisbau, Anbau unter Wasser, ja, oder im Wasser, ist ausschließlich aus diesem Grund gemacht worden, um den Unterwuchs klein zu halten, weil man kennt ja gar nichts, also auch in der Provence, da wird ja auch viel Camargue und so Reis angebaut. Also den ersten Reis, den ich gegessen habe in den 60ern, ne, biologisch, dynamisch, kam, glaube ich, aus der Provence.
Ja.
Oder Italien, Po-Ebene kann auch sein. Ja. Jedenfalls, ich kannte das nur mit Wasser.
Ja, das ist auch das, was eigentlich alle denken, dass Reis nur so anbaubar ist.
Ja.
Es gibt ein sinnvolles System, auch mit Nassreisanbau. Ist ja nicht immer alles schwarz-weiß. Mhm. Es gibt ein System, wo man noch Fische hält in dem Reisbecken oder Enten. Das ist dann Duck Rice oder Fish Rice.
Die düngen.
Ja, die fressen dann die Algen weg, während die Pflanze noch klein ist. Und wenn der Reis dann größer wird, dann holt man die Fische raus oder die Enten werden rausgenommen. Das sind dann sinnvolle Systeme mit Wasser. Aber das, was wir jetzt entwickelt haben, was wir jetzt iRice nennen, ne? Mhm. Intercropping Rice, iRice und Intelligent Rice.
Ja, ja, okay.
Und das ist halt ein System, was halt jetzt wirklich viele, viele Optionen hat. Und wie gesagt, dieser Trockenanbau, das muss plötzlich nicht mehr einfach ganz ebenes Land sein. Ich brauche diese ganzen Terrassen nicht mehr zu bauen. Ich habe das Überflutungsrisiko nicht, weil Nassreisanbau ist sehr gefährdet durch Überflutungen. Als ich in Indonesien war vor 20 Jahren, haben die mir dann einen Betrieb vorgestellt.
Ja.
Das war der Einzige, der dieses Trockenreis-Ding machte. Da hat es eine verheerende Flut gegeben, kurz bevor ich da war. Ganze Reis in der Gegend war kaputt, nur der Trockenreis nicht, der stand. Und der Kleinbauer da, der hat dann seine Reispflanzen so abgestochen, den Nachbarn noch welche abgegeben, ja, dass die wenigstens ein bisschen was hatten. Das war eine Riesenkatastrophe in der Gegend. Er war der Einzige, der noch stand.
Also, hier geht es um kleinbäuerliche Strukturen. Das hat ja auch, wie wir das schon in den anderen Gesprächen gesagt, immer mehrere Dimensionen. Mhm. Dass ich selber Verantwortung übernehme für das, was da wächst und nicht ein Lohnarbeiter, ja, der sein Geld bekommt und naja, dann machen wir das jetzt hier so. Welche Aspekte kommen noch dazu? Also du hast es jetzt unter dem Wasserspar und auch Überlebens, ja,
genau.
Sicherer.
Resilienz.
Ja.
Es ist halt, ich meine, ich bin ja Wasserwirtschaftler und ich meine, einen größeren Erfolg kann man nicht haben, dass man ein System herausfindet, was der TAFSIF jetzt entwickelt hat, wo ich ihm extrem dankbar für bin, was 20% des Weltwasserverbrauchs einsparen kann. Und der andere Aspekt dabei, wenn ich jetzt diesen normal ist das überhaupt nicht, diesen industriellen Reisanbau, agrochemischen Reisanbau, der wird gespritzt, da wird gedüngt mit Mineraldünger und diese Pestizide versauen uns das Wasser, das Grundwasser ist belastet, die Frucht ist belastet. Ich habe mal für einen Reisbauern gearbeitet im Senegal. Das war bisher das einzige Mal, dass mich der Afrikaner selber bezahlt hat. Also ich habe das Honorar nicht von GIZ und so, in diesen ganzen Luxusprojekten, wo immer der Fahrer steht und Four-Wheel Drive und man wird da abends um 17 Uhr abgeholt, sitzt da schön im Café und dann ist der Tag zu Ende. Der hat verlangt, dass wir bis abends um 9 gearbeitet haben und um Mitternacht gab es Essen und dann da ging es richtig zur Sache. Der hatte nach 25 Jahren Nassreisanbau, agrochemisch, den Boden komplett kaputt. Es gab keine Würmer mehr. Und der war verzweifelt, weil der Boden wurde immer unproduktiver.
Ja.
Und der ist ein Drittel des Reises im ganzen Senegal macht der. Und dann haben wir da mit diesen Therapreta-Ansätzen die Kohle
einbringen.
Therapreta, die schwarze Erde, also etwas Holzkohle zumischen, die eigentlich mit kompostiert werden soll. Kompostierung ging nicht, weil im Senegal ist vieles ausgetrocknet, Savanne.
Ja, ja.
Ich habe versucht, Kompostmaterial zu kriegen. Das wurde teilweise mit der Waffe verteidigt.
Ja.
Also einer von den Leuten, die wir losgeschickt haben da mit dem Truck, der ist mit dem Gewehr bedroht worden, als er da Kuhfladen einsammeln wollte. Die Leute wissen, wie wertvoll das ist.
Ja.
Und also wurde nur die Holzkohle eingearbeitet. Das hat den Boden so weit verbessert, dass der erstmal so weitermachen konnte.
Die Kayapo. Im Amazonasgebiet. Die haben 80 verschiedene Aschen, mit denen sie düngen, Krankheiten, ja, wieder.
80 also verschiedene Aschen?
80 verschiedene Aschen.
Spannend.
Das ist ein Kayapo. Die Kayapo. Also, Andreas Suchantke hat darüber berichtet. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber der hatte mal bei uns im Institut einen Vortrag gehalten und davon berichtet. 80
spannend.
Verschiedene Pflanzenaschen, ja, und also Großteil zum Düngen, aber auch um sozusagen homöopathisch wieder was zu heilen. Und es geht ja immer um den Boden und um die Wurzeln.
Ja.
Ja, alle Gesundheit kommt von den Wurzeln.
Und die Asche hat halt die Spurenelemente, weil die Bäume gehen tief, die holen die Elemente unten hoch.
Ja.
Einerseits mit den Blättern fallen die runter, deshalb Agroforst, Waldgärten großartig. Und in der Asche ist das ja dann konzentriert drinne. Und es ist aber zu viel Asche, macht alles kaputt, weil
Das Maß.
Spurenelemente ist sehr feine Dosierung. Und ja, wenn man halt diese Aschen vernünftig einsetzt, und das habe ich noch nie gehört, aber das ist spannend, dass man ja da verschiedene Qualitäten unterscheidet, ja, ist eigentlich sehr logisch. Wo stand der Baum, wie tief sind die Wurzeln, was ist das für ein Holz und so weiter. Und das ist halt ein System, wo man halt mit dieser Kohlezugabe hat dieser malträtierte Boden dann doch noch weiter mitgemacht. Und hinterher tat mir das leid, weil das war eigentlich, der hat jetzt ein doofes System weitergemacht. Wir haben damals auch schon, ich kannte dieses Reissystem dann natürlich auch, habe gesagt, hier, mach diesen Trockenreisanbau. Wollten sie nicht ran, und weil die haben auch so riesige Flächen, das ist nämlich ein kleinbäuerliches System. Im Großen geht es oft nicht anständig. Ja. Und das ist halt, deshalb sehe ich halt diese Kleinbauern vorne, weil es wird 80% der Nahrung heute von Kleinbauern gemacht.
Noch immer.
Ja, noch immer, das ist der aktuelle Weltagrarbericht.
Ja.
Und die Kleinbauern sind letztlich sehr viel produktiver, wenn sie es ordentlich machen. Mhm. Viele Kleinbauern haben das Wissen nicht und krebsen so vor sich hin. Dann gibt es diese Subsistenzwirtschaft in afrikanischen Ländern, die Armut ist. Wenn es ein paar Mal Dürre gibt, ja, sind die durch, müssen abwandern, weil irgendwie kein Essen mehr da ist. Und das kann man sehr leicht umdrehen, indem man jetzt diese Methoden macht, Bodenaufbau. Und diese kleinbäuerlichen Methoden mit einer Pflanzenvielfalt.
Also es geht ja immer wieder um den Humus.
Geht um den lebendigen Boden.
Genau,
ja.
Diese 20 Zentimeter, okay, ich komme aus einer Gegend, wo wir einen Meter Löss haben als Endmoräne. Aber manchmal nur 20, 15 Zentimeter. Dies bisschen lebendiger Erde ist unsere Nahrung.
Ja. Und davon hängt unser Überleben ab. Da hängt unser Leben dran, da hängt unser Wasser dran, da hängt unser Klima dran.
Genau, das heißt, und wenn ich als Kleinbauer oder auch als Gärtner oder so alles dafür, diesen Humus aufzubauen, also mehr daraus zu machen.
Ja.
Wunderbar.
Ja, und da gibt es halt absolut geniale Ansätze. Und da ist halt einfach einmal das Zusammenwirken von Bäumen und Fläche. Zum Glück ist jetzt diese Agroforstwirtschaft oder auch Baumfeldwirtschaft ist im Vormarsch, wird inzwischen auch gefördert. Und da kann man halt dann zum Beispiel die Esskastanie, ich bin so Fan von Esskastanie, habe selber jetzt da gerade 50 Pflanzen erstmal eingemietet, die werden jetzt demnächst
ausgepflanzt. Blühen auch
wunderschön, Blühen wunderschön. Es ist sehr hochwertige Nahrung. Also nicht wie Weizen, was im Grunde doch ziemlich krank machen kann. Außer wenn man Schwerarbeiter ist, wo man das ganze Zuckerzeug da wieder verarbeitet. Es ist mit vielen Spurenelementen, weil Tiefwurzler und so weiter, schöne Landschaft. Ich kriege genauso viel Ertrag wie ein Weizenfeld, aber mit schönen Bäumen. Darunter können noch Tiere weiden, im gewissen Maße auch andere Sachen angebaut werden. Tollen Honig, die Bienen da haben was, die Vögel finden Platz. Ne? Keine Pestizide, kein Düngung ist noch ein Thema. Man muss im Grunde auch an solche Bäume, und da muss man aufpassen, dass halt man jetzt nicht sagt, okay, wir nehmen gar keinen Dünger mehr, weil die Esskastanie kriegt auch nur dann guten Ertrag, wenn irgendwo Phosphor ist. Und entweder der Boden hat das, und wenn er das nicht hat, dann kann man zum Beispiel Knochenkohle nehmen. Ne? Knochen werden oft weggeschmissen. Wenn man die verkohlt, karbonisiert, ist das ein hervorragender Dünger für die Bäume.
Aber da fällt mir ein, dass ich bei einem Franzosen, der auch für den Nobelpreis nominiert worden ist, komme jetzt gerade leider nicht auf seinen Namen, Transmutation. Mhm. Sagt dir das was?
Ja, ja, klar.
Okay, der hat beobachtet, dass es Pflanzen gibt, die in ihrer Pflanzenasche, die auf phosphorarmen Boden wachsen, in ihrer Pflanzenasche aber einen überproportionalen Anteil von Phosphor haben.
Ja.
Das heißt, es muss Pflanzen geben, die transmutieren, also Elemente umwandeln, wie wir alle Elemente umwandeln können, auch wenn man meint, das geht nur mit hohem energetischen Aufwand. Die Phosphor bilden. Also vielleicht ist das auch noch eine Idee, zu gucken, gibt es Pflanzenphysiologen oder so, die wissen, welche Pflanzen tatsächlich auf phosphorarmen Boden Phosphor produzieren praktisch.
Ja, also eigentlich viel einfacher. Es ist so, dass diese... das ist genau die richtige Richtung, weil das nämlich was ist, was erstens kaum bekannt ist, zweitens aber sehr gut auch wissenschaftlich untersucht ist. Das ist der Cervon. Louis Cervon. Das ist so ein dickes Buch, das ist frei verfügbar im Internet. Der Mann war Forschungsleiter für die gesamte Nuklearforschung in ganz Frankreich. Also der hat eine super hohe Position in der Forschung gehabt. Ein super akribischer Forscher oder Forschungsleiter.
Kevran. Dann geschrieben.
Kevran würde man es schreiben. Kevran, genau. Französisch.
Ja, Kevran.
Der hat viele Beobachtungen gemacht und dann aber auch detaillierte Messungen gemacht. Mhm. Und der ist drauf gekommen, als Junge ist er aufgewachsen auf dem Land, hat gesehen, hier die Hühner machen da überall so diese ganzen Eier und so viel Eierschale immer.
Ja.
Und wie viel Kalzium ist da überhaupt? Und hat er mal sich den Spaß gemacht, hat
genau, mit den Hühnern
aus der Nahrung alles weggenommen, wo irgendwas von Kalzium drin war.
Ja. Und trotzdem?
Trotzdem gab es Eier.
trotzdem Kalkschale.
Und das geht nach normaler, klassischer Wissenschaft geht das nicht. Und dann hat er halt hinterher das geguckt, was kann da passieren? Da hat er das Kalium, da hat gesehen, die picken immer in dem Boden. Ne? Da gab es gar kein Essen, aber die pickten im Sand.
Die haben Kalium in Kalzium
gefressen. Vom Glimmer, das schwarze Kalium. Und dann, die haben da offensichtlich Kalium in Kalzium verwandelt.
Genau darum.
Leider in dem Fall das Hochwertige in das Minderwertigere. Aber da gab es wenigstens Eier dann für.
Ja.
Dann hat er das alles weggefegt. Die konnten nicht mehr picken. Und am nächsten Tag gab es, oder ein paar Tage später, gab es keine Eier mehr. Und ein Bekannter von mir hat das nachvollzogen, hat funktioniert. Und derjenige ist auch ein akribischer Wissenschaftler. Und die Arbeit von Cervon ist wirklich sehr, sehr, sehr im Detail mit ganz, ganz vielen verschiedenen Beispielen. Es gibt auch so eine Elemententabelle, was sich in was umwandelt. Das sind meistens die benachbarten Elemente.
Ja.
Neuere Forschung aus Russland suggeriert sogar, dass auch Sprünge innerhalb der Vertikalen möglich sind, was mind-boggling ist. Das ist wirklich absolut unfassbar.
Ja.
Und mit solchen Themen, ich rede jetzt hier öffentlich drüber, weil... Ja.
Aber ich finde, wir müssen unsere Ängste, weil ich in dem Institut, wo ich gearbeitet habe vor 30 Jahren, da waren etliche Professoren, die gesagt haben, wenn ich das aussprechen würde, hier coram publico, woran ich wirklich glaube und forsche, wäre ich meinen Lehrstuhl los.
Genau.
Zack. Aber ich finde, jetzt ist die Zeit, wo wir Farbe bekennen, wo die Reise hingeht. Wir müssen unseren Mind, wir müssen unseren Geist befreien von den alten Dogmen. Das geht nicht, haben wir noch nie gemacht, das geht nicht, weil irgendwann hat einer gesagt, dass das nicht geht.
Ja.
Aber die Natur zeigt es uns doch, dass es geht.
Ja, absolut. Deshalb rede ich da auch drüber. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Naturwissenschaftler aus der Biologie, die reden dann nicht mehr mit einem.
Ja.
Für mich ist das so ein Filter. Gut, okay, keine Zeitverschwendung mehr. Dogmatische Menschen interessieren mich nicht.
Ja.
Ich wünsche dem alles Gute und habe auch nichts gegen den. Aber das ist uninteressant. Und vielleicht merkt er das irgendwann nochmal. Aber das, was ich jetzt eben sagte, geht viel einfacher. Das war,
wir waren ausgegangen von den Bäumen, dass die auch sozusagen Dünger brauchen oder Mineralstoffe, Phosphor, vor allem Phosphor.
Also ich habe da die Einschätzung, ich kann nicht sagen das Wissen, ich habe die Einschätzung oder die Ahnung, dass diese Transmutation was ganz Normales ist.
So wie Telepathie!
In einem lebendigen System, was wirklich lebt, wo alles da ist, wo Energie drin ist. Und wir haben heute Agrarsysteme, die nicht mehr lebendig sind. Da wird sowas nicht funktionieren. Wenn da kein Phosphor ist, Pflanze weg. Wenn ich jetzt aber ein System habe, was biologisch sehr aktiv ist, wo alles drin ist, wo eine Vielfalt von Pflanzen ist, Tiefwurzler, Flachwurzler und was weiß ich alles, alle möglichen Bodenlebewesen. Da gibt es Hunderttausende, von denen die Wissenschaft fast keine kennt. Mhm. Also diese enge dogmatische Wissenschaft ist dermaßen arrogant, was es zum Kotzen ist.
Man merkt es.
Nein, mich kotzt das wirklich an. Und ja. Die Leute, die sich in diese Box einsperren lassen, mit denen habe ich echtes Mitleid. Und ja. Das ist halt etwas, was...
Aber Sie sind ein Produkt, hab Mitleid. Sie sind ein Produkt einer eindimensionalen,
ja.
materialistisch ausgerichteten sogenannten Naturwissenschaft oder Wissenschaft. Man kann es eigentlich nicht nennen. Es ist eine neue Religion. Sie sind einer Religion verfallen. Sie sind darin erzogen worden, ja, seit 100 Jahren locker. Ja, also seitdem die Quantenphysik das Bewusstsein eingeführt hat als sozusagen Komponente im Experiment Biologie und Medizin links und rechts in den Materialismus.
Ja.
Zack rein.
Also, ich war selber da ja drinne. Ja. Von daher, ich kann jeden verstehen, der noch so denkt und mich dafür jetzt auslacht. Aber vielleicht wird dem einen oder anderen das Lachen noch im Halse stecken bleiben, weil wir müssen diese Dinge langsam verstehen, um eine gute Zukunft zu ermöglichen.
Nicht müssen.
Wir dürfen
das endlich bestätigen. Verstehst du, ich hab vorhin eingeworfen, Telepathie.
Du hast gesagt,
Transmutation ist wahrscheinlich das Natürlichste überhaupt.
Genau.
Und da habe ich eingeworfen, Telepathie. Und es, im Prinzip geht es doch darum, dass wir in dieser Eindimensionalität, in der wir erzogen wurden, als getrennt erzogen wurden.
Ja.
Getrennt und Mangelwesen.
Dabei
leben wir in einer Fülle, die unbeschreiblich ist.
Ja.
Ja, in einer Verwobenheit, die unbeschreiblich ist. Ja, und das Wort Synchronizität ist das Liebste, was ich in mein Dankebuch schreibe, ja, weil ich diese Verbundenheit auf diese Weise spüre. Oder wenn ich an jemanden denke und er ruft mich am nächsten Tag an, oder so, dann weiß ich um diese Verbundenheit.
Ja.
Und das ist so beglückend.
Ja.
Insofern bemitleide ich diese Menschen, die sich so geistig verarmen.
Ja.
Geistig, lebensmäßig verarmen.
Ja.
Und wir sind so reich.
Wir haben ja die Freiheit, zu sein. Und jeder und jede kann sich auch noch weiterentwickeln. Und das ist uns selbst überlassen. Diese Fülle können wir aber ausschöpfen, indem wir kleinbäuerliche Systeme haben.
Ja.
Weil die sind die produktivsten überhaupt.
Ja.
Diese agrochemische Landwirtschaft ist nicht sonderlich produktiv. Das sind eigentlich relativ überschaubare Erträge, die haben. Auch wenn immer gesagt wird, wir müssen für die Welt ernähren, brauchen wir Dünger und Pestizide. Ist Unsinn. Gerade Dünger und Pestizide wirkt die Welt zum Verhungern bringen. Also viele dieser Propaganda-Aussagen muss man einfach mal umdrehen und plötzlich ist eine Wahrheit drin. Und einfach mal probehalber oft auch. Man weiß ja auch nicht die ganze Wahrheit. Wir wissen ja auch nicht die Wahrheit von allem. Aber man kann mal ein bisschen rumspüren, mal gucken, was ist plausibel. Jetzt sind diese kleinräumigen Systeme, das sind genau diese Synergismen, die eine Rolle spielen, Pflanzen, die zusammenwirken, die Tiefwurzler mit den Flachwurzlern, die Mykorrhizen, die bringen dann die Nährstoffe aus der Tiefe oder bringen noch Wasser aus der Tiefe in der Dürre.
Warum also Wurzelpilz oder Pilzwurzeln, genau.
Ja, genau, das sind genau diese Symbiosen.
Symbionten.
Also ein Meter Baumwurzel kann 1000 Meter Mykorrhiza-Myzel haben. Ne? Also die Wurzel verlängert sich um Faktor 1000.
Und was man ja herausgefunden hat, dass wenn eine Douglasie gedüngt wurde, man hat sie markiert, die Düngung, hat eine Buche von dem auch was bekommen.
Durch das
Myzel. Durch die Pilze.
Ja. Ja. Es ist ein unglaubliches Netzwerk. Und dieses Netzwerk zu hegen und zu pflegen, ist etwas, was man jetzt macht in Systemen wie Permakultur, in Waldgärten. Es gibt historische Systeme, die fantastisch waren. Die Völker, die gepflügt haben, sind alle untergegangen.
Ja.
Ne? Das ist historisch belegt durch David Montgomery, Professor in Berkeley University. Und der hat halt einfach klar zeigen können, die Böden kaputt machen, die irgendwann ist Hunger und die überfallen andere Länder, weil sie nichts mehr zu essen haben. Und die Völker, die aber wie im Amazonas, die halt diese Waldgärten gemacht haben, ne, die haben da halt diese Vielfalt gehabt. Und da haben Millionen von Menschen im Überfluss gelebt. Die haben tolle Sachen gehabt. Und diese Systeme sind sehr viel produktiver, aber gleichzeitig ist es auch tolle Natur. Und das ist eigentlich das, produktive, Schönheit. Tolle Natur.
Schönheit.
Die Schönheit dabei, ne? Genau.
Und dann ist halt eine ausgeräumte Landschaft. Ist,
ja, was
ist traurig. Es ist traurig.
Ja.
Also hier im Osten extrem.
Ich meine, das ist ja, ich habe ja als Jugendlicher oder in den Jahren da diese verdammte Flurbereinigung erlebt. Was für ein Verbrechen.
Ja.
Das schönste Tal meiner Kindheit. Da floss ein kleiner Bach durch.
Genau, die Begradigung
der Bäche. Schönes, kleines, steiles Tal. Wunderbare Vielfalt. Das wurde zugeschüttet. Da steht heute irgendwie eine kleine Industriehalle drauf. Und es ist so ein Verbrechen gewesen, weil da gibt es wirklich Platz genug. Mhm. Und das ist etwas, was wir jetzt umkehren können. Und zwar durch sowas wie Gärtnerdörfer, kleinbäuerliche Strukturen, Agroforstbereiche, Waldgartenstrukturen, Schönheit schaffen. Viele Gegenden im ländlichen Raum sind sowas von öde.
Ja.
Durch dieses Ausräumen.
Ja.
Irgendwann war es vielleicht auch mal nur Wald. War auch nicht schön. Aber noch früher, als die Großtiere, noch die Wisente da waren, großen Weidetiere, ne? Und das Tarpan, das Vorgänger vom Pferd, da gab es eine Schönheit von beweideten Flächen und Waldvielfalt. Also das war das Natürliche. Und dann hat man die Großtiere ausgerottet und plötzlich überwuchs alles mit Wald. Das ist gar nicht der natürliche Zustand. Also die Schönheit ist im Grunde das, was die Natur von selber auch macht. Und da können wir natürlich jetzt wieder ein bisschen mitwirken. Und da ist halt das Zusammenwirken mit Tieren toll.
Ja.
Weil um wieder so effiziente kleinbäuerliche Systeme zu haben, brauchen wir Tiere.
Das war das, was der Ausgangspunkt von den Bäumen, also die Kastanien, die Esskastanien, dass dort auch Tiere weiden.
Genau, und die bringen ihren Dung da rein und das Rind hat diesen speziellen Magen oder die ganzen Wiederkäuer haben das, die dann eine Sache ins Bodenleben geben, was sonst fehlen würde. Mhm. Und das ist halt etwas, wo wir dann die Tiere als Verbündete haben, um Boden aufzubauen. Also wir haben zwei große Verbündete mit dem Bodenaufbau. Das sind die Bäume und das sind die Tiere. Und industrielle Tierhaltung ist furchtbar. Mhm. Sofort abschaffen, weil wir können genauso viel Tiere leben lassen in der Landschaft, wo ihr Futter auch wächst. Warum da im Grunde Urwald abholzen, um Soja zu importieren, was die Tiere krank macht und absolut irre Transporte bringt und diese Massen von Tieren wieder verrückt ist mit den Gülleseen, da alles irgendwie zerstört, das Grundwasser mit dem Nitrat überdüngt. Wir können die Tiere so weiden lassen, dass sie den Boden aufbauen.
Mhm.
Das sind Rotationsbeweidungssysteme, auf Englisch Holistic Plant Grazing oder Rotational Grazing, gibt es auch in Deutschland, auch traditionell. Ich kenne Bauern im Allgäu, der hat das, macht das seit Jahrzehnten, immer so Tagesportionen und ein Demeterbauer. Der hat immer Tagesportionen für die Rinder. Am nächsten Tag gehen die auf die nächste Etappe und dann rennen die los, haben da Freude und sind in ihrem Element, sind in die Herde, sind draußen, können das Leben genießen. Und so ist Tierhaltung toll. Damit kann man den Boden aufbauen und die Art, die Tiere so zu halten, bringt sehr viel mehr Ertrag, weil dann der Boden aufgebaut wird, es wächst sehr viel mehr Gras, ist vielfältiger, die Tiere sind gesund, haben ein gutes Leben. Und da ist halt einfach dieses Element der Kleinräumigkeit, Zusammenspiel von Fläche und Tierhaltung. Es gibt Agroforstsysteme mit Beweidung, da wollen wir jetzt gerade eins bauen, wo man halt so Bäume hat, die auch beweidet werden. Also die Schwarzerle, italienische Schwarzerle, bringt Stickstoff in den Boden. Also ich habe die Stickstofffabrik wieder da in der Baumreihe.
Mhm.
Und zugleich sind die Blätter dort hervorragendes Futter. Also Laubheu ist von früher traditionell, gerade bei der Schwarzerle ist das tolles Futter.
Mhm.
Und dann kann ich dazwischen aber auch Esskastanien haben, Walnüsse, Haselnüsse und so weiter. Und dann kriege ich eine Vielfalt, wenn ich genug Leute habe, die das Ganze bewirtschaften.
Und das ist doch, ja, auch das könnte doch, möglichst schnell oder so, Leute, die sagen, statt ins Fitnessstudio, einmal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen, da gehe ich doch lieber in so ein Gebiet, also oder auf so einen Hof oder wie auch immer, und ernte mit oder was weiß ich. Also arbeite mit dem Land. Ja, also für den Übergang. Bevor sie dann ganz rausziehen. Und wir haben das neue Dorf, haben wir ja drüber gesprochen. Also praktisch einen Gartenring um die Städte herum zu machen. Aber dieses... In der Natur ist nie etwas nur eindimensional, sondern immer sozusagen hat es mehrere Funktionen gleichzeitig.
Ja.
Und da wieder hinzukommen,
ja,
das ist doch was Fantastisches, das wieder zu entdecken. Das ist ein Forschungsgebiet ohne Ende, weiße Landkarten mit ein paar alten Traditionen. Also da darf man gerne auch in den Klosterbüchern ausgraben, was das Wissen der Alten.
Die haben tolle Sachen
gehabt. Ja, oder auch der Hexen, wie auch immer. Ja, also Kräuter zum Beispiel. Ja,
auch in der Alchemie gab es tolle Sachen. Also gerade die Metallalchemie hat einige tolle Sachen. Und wenn man jetzt statt ins Fitnessstudio rausfährt zu seiner Solawi, zu seinem neuen Dorf, wo man seine Nahrung herbezieht, dann kann man da mal mitarbeiten.
Ja.
Die Leute, die normalerweise sowas machen würden, also Leute, die keine Ahnung haben vom Gartenbau, sind eine Plage, die sind keine Hilfe. Also von daher muss derjenige, der keine Ahnung hat, muss bezahlen. Ne? Genau wie im Fitnessstudio bezahlen, weil die machen so viel kaputt, da muss jemand daneben stehen.
Okay, und, haben noch so viel Unwissenheit in sich, da muss man sagen, das Grüne nach oben.
Ja,
Lehrgeld. Also gerne, also ich will zum Beispiel Permakultur lernen oder etwas mehr über. Ja. Ich wäre auch bereit, dafür zu bezahlen. Du kennst ja Huckleberry Finn und Tom Sawyer.
Ja, genau. Ja,
mit dem Streichen des Gartenzauns. Hier darfst du auch mal 5 Cent.
Ja, aber das ist durchaus ein ernsthaftes Thema.
Ja. Weil
wir haben heute Menschen, die zum allergrößten Teil von praktischen Dingen keine Ahnung mehr haben. Allein das Szenario, wenn der Strom komplett ausfällt.
Hilflos.
Wir sind nicht mal im Mittelalter. Weil im Mittelalter haben die einiges drauf gehabt. Wir sind echt in der Steinzeit. Und es wäre relativ
schlau... Für sich selber zu sorgen.
Ja, es wäre...
Also die Fähigkeiten
der Gesellschaft ohne Strom, ganze Elektronik weg, keine Nahrung mehr von, was weiß ich, Übersee. Dann muss man halt einfach wissen, wie kann man anbauen, wo kriegt man sein Essen her, wie kann man den Boden erhalten.
Wo komme ich mein Wasser her?
Was mache ich mit diesen Händen? dieser ist gar nicht mehr, weißt du doch, jetzt nur noch wisch, wisch, wisch.
Wisch, 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 na gut, aber um zu schreiben oder so.
Ja,
oder,
schreiben na gut, tut ja auch keiner mehr.
Ach, stimmt, oder das wird ja umgewandelt. Ja,
Es ist nur noch, die Kleinen, die jüngeren Kinder, die haben nur noch Wischen drauf. Ja. Ist wirklich, also die motorischen Fähigkeiten werden nicht mehr entwickelt.
Ja.
Ernsthafte Studien, das ist wirklich absurd.
Ja. Und die Balance.
Und dann gibt es in der Schule keinen Werkunterricht, es gibt keinen Gartenunterricht und so weiter. Ja. Oder vielfach nicht. Die Waldorfschulen haben das zum Glück. Ich habe öfters Vorträge bei Waldorfschulen. Das ist so toll, da zu sehen, wie die Schülerinnen da dann halt Gärtnern kleine Abschnitte machen, wie stolz die sind, wenn die was produzieren.
Ja.
Und da ist halt einfach dieses Wissen, ist ja eigentlich so ein Grundwissen, was viel wichtiger ist als vieles, was man sonst. Was soll diese ganzen Sachen, die man in der Geschichte lernt, da ist zwar auch gut zu wissen, aber viel wichtiger ist zu wissen, wie kann ich mich ernähren, was ist essbar, was finde ich im Wald, was ist im Wald essbar. Dann ist da noch der Aspekt der Bewegung, ne? Weil ganz, ganz viele sich kaum noch bewegen, deshalb krank werden.
Ja, ja.
Und das ist halt das Schöne, wenn man jetzt wirklich auf dem Land lebt und den Garten ringsum hat, da gehe ich zwischendurch raus und wenn ich ausgepowert bin, gehe ich wieder an den Schreibtisch oder mache was immer auch. Wenn ich jetzt aber in der Stadt sitze, da muss ich halt in so ein komisches Fitnessstudio gehen, was viel Platz braucht, ne? was teuer ist und so weiter. Viele dann mit dem Auto hinfahren und so ganz spezielle, ich war ein paar Mal im Studio auch, da, weil ich mag das eigentlich nicht, weil ich will draußen sein, wenn ich mich bewege.
Schon allein der Geruch, ich habe ihn wieder in der Nase. Ich hab's
aber die Jüngeren, vor 20 Jahren mal die Jüngeren machen das viel. Und ich habe ungelogen Leute gesehen, die sind ein Stockwerk ins Gym da mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Und so absurd wird das dann. Aber jetzt mal wieder zurück auf das, was wir jetzt machen können, um lokal viel zu produzieren. Diese Vielfalt,
kleine Flächen, große Produktion.
Also der Ertrag kann gigantisch sein auf den kleinen Flächen, weil wir machen Vielfältiges auf der gleichen Fläche, mehrere Sachen hintereinander.
Ja.
Auf den Wegen entstehen noch Pilze, essbare Pilze zum Beispiel. Und dabei entsteht wieder noch mal nebenher ein schöner Kompost und so weiter. Es gibt so viele tolle Sachen. Und da gibt es jetzt noch den Aspekt, das ist jetzt auch ein eigenes Forschungsprojekt, also einmal iRice, unser genialer Erfolg jetzt von Tafsif. Und ein anderer genialer Erfolg ist ein Projekt zur Aquakultur. Mhm. Und das hat ein Doktorand entwickelt, der hat in Äthiopien gearbeitet, im Projekt von uns, und hat dann halt dort entwickelt, dass die Wasserreservoirs, die man jetzt baut, um Regenwasser zugänglich zu machen, auch in der Trockenzeit, da verdunstet ganz viel und da kommen Mücken rein, gibt es Moskitos und Malaria. Und der hat dann gesagt, oh hier, da setzen wir doch Schwimmpflanzen drauf, also die Entengrütze, kennt man, will ich eigentlich überall. Es gibt noch Azolla, das ist so ein Schwimmfarn, der aber dann auch Stickstoff bindet und reinbringt ins System. Und diese Mischung ist ziemlich genial. Da hat man ein Forschungsprojekt gemacht und da hat halt der Stefan herausgefunden, dass die Produktivität von diesen Wasserflächen ist die höchste, die wir auf dem Land überhaupt nur haben können. Und die Nutzung, entweder Hühnerfutter oder Entenfutter, wenn die Hühner mit diesem Grünfutter gefüttert werden, sind die Eier hochwertig. Wenn das Huhn nur Getreide frisst, ist das Ei nicht hochwertig. Das ist leider auch im Bioanbau so. Das Ei sollte DHA, EPA-Fettsäuren haben. Das sind die ganz wichtigen Fettsäuren, die unser Gehirn hauptsächlich mit auch versorgen. Und da ist halt jetzt, wenn man diese grünen Pflanzen hat, auch wenn Hühner picken, ne? Also auch bei diesen Rotationsbeweidungen, das Huhn kommt 3 Tage nach dem Rind. Dann kriegt das die Maden raus aus dem Kuhfladen und die Rinder bleiben gesund, haben keine Parasiten mehr. Ne? Synergistisch.
Ja.
Und er hat das Synergie.
Das Zeug, ja. Zusammenwirken.
Und das Synergistische an der Stelle war dann, dass die Eier viel besser sind. Die Hühner kriegen hochwertiges Futter, fressen das allerdings nicht ausschließlich. Die brauchen noch Getreide. Die Enten fressen das schon viel mehr. Und dann hat er aber herausgefunden, dass das System eigentlich Schwimmpflanze und Graskarpfen ist für kalte Klimate oder hier so unsere Winterklimazonen hier genial. Der Graskarpfen frisst und genau das weg.
Und das Ganze geht um Regenwasserrückhalte.
Das ist gleichzeitig ein Wasserreservoir. Und es kann gleichzeitig ein Schwimmteich sein. Ich fahre jetzt nachher noch zu einem Projekt, wo der Stefan Hügel genau diese Sache baut. Der macht nämlich dort ein großes Aquakultursystem jetzt in dieser Art. Da habe ich sehr für plädiert, dass man das auch wieder mehrfach nutzbar macht, weil jedes Ding sollte mehrere Zwecke erfüllen.
Das ist
so ein Permakulturprinzip, was toll ist. Also erstmal sollte jeder eine Sache richtig weltklassemäßig können, von allem anderen ein bisschen Ahnung haben. Dann kann man sich austauschen, dann gibt es tolle Leute, die gute Sachen machen und vieles entwickelt sich. Und das andere Prinzip ist, jedes Ding hat mehrere Zwecke, sonst ist das eine falsche Sache.
Ja.
Und jetzt ist halt das Schwimmpflanze, produziert halt das Fressen für die Graskarpfen. Im Winter geht der Graskarpfen einfach nach unten, legt sich hin, braucht kein Essen mehr. Im Frühjahr steigt er wieder auf und frisst. Und das ist die höchste Proteinproduktion, die ich überhaupt nur kriegen kann. Das ist 10, 20, 30 Mal mehr Protein als in allen anderen Anbausystemen, die nämlich absurd ineffizient sind. Also System mit Soja und so, das ist dermaßen lächerlich ineffizient, aber es generiert Geld und Umweltzerstörung und kranke Menschen.
Ja.
wenn ich jetzt da die Tiere naturgemäß halte mit natürlicher Nahrung, kriege ich einen mehrfachen Proteinertrag, hochwertiges Protein. Und die Leute, die kein Protein wollen, sollen das machen. Ich war 15 Jahre Vegetarier, sehr militant sogar, schäme ich mich heute für. Und ich war so ungesund in der Zeit, das hat mir gar nicht gut getan. Ja. Und man sollte den Menschen die Freiheit lassen. Ja. Das ist eigentlich, Freiheit ist oberstes Gebot. Wer das möchte, aber die was nicht die Freiheit ist, Tiere zu misshandeln oder schlecht zu behandeln, das ist, geht nicht. Und deshalb Tiere gut behandeln. Und diese Graskarpfen zum Beispiel, die fressen dann diese Schimmpflanzen, sehr hoher Ertrag. Und dann aber das gute Leben, dann kommt da ein Netz rein, damit ziehe ich dann die Schwimmpflanzen und die Fische zur Seite und dann gehe ich schwimmen. Oder? Das ist doch das Wasserreservoir, Schwimmbecken, die Schwimmpflanzen kann ich auch den Hühnern geben und so, mehrfach nutzbar. Ja. Ich habe dann keine Mücken drin, was in tropischen Ländern riesen Ding ist und so weiter. Ne?
Ja, also das ist überhaupt neben dem analogen Denken, was wir wieder lernen dürfen, also das Wesens einer Sache zu erkennen und auf andere Bereiche des Lebens anzuwenden. Das ist uns doch völlig abhanden gekommen. Das analoge Denken und das naturgemäße Denken. Und wenn wir den Menschen sehen, unsere Knochen sind nicht nur für unsere Stabilität da, sondern da wird das Blut drin gebildet, als Beispiel.
Ja? Und die Knochen sind dann richtig stabil, wenn ich das Spurenelement Strontium habe.
Strontium ist radioaktiv?
Nee.
Ach, gibt es auch ohne?
Die Form nicht. Aber es ist ganz wichtig, dass die Knochen richtig hart sind.
Ja.
Warum wissen wir das nicht alle? Harte Knochen und im Alter, vielen Menschen brechen einfach die Knochen weg. Müsste nicht sein. Und das ist halt diese Absurdität. Die Entwicklung, technische Entwicklung, wissenschaftliche Entwicklung, die ist getrieben von dem Wunsch, Geld zu generieren. Was per se nicht mal was Schlechtes ist. Ja. Wenn ich Einnahmen generiere mit irgendwas, dann läuft das auch. Nur jetzt ist es immer perverser geworden, dass egal was, ob da die Natur bei zugrunde geht, ob da Menschen bei geschädigt werden, es wird weitergemacht. Stichwort Lithiumbatterien und Kindermissbrauch im Kongo, wo wirklich viele junge, kleine Kinder sterben. Mhm. Jeden Tag. Mhm. Und
davon wollen die Grünen natürlich nichts wissen.
Ja, die Grünen per se kann man auch nicht sagen. Okay, in allen Parteien gibt es Leute, die vernünftige Sachen machen. Und es gibt leider in sehr vielen Bereichen die Dogmatiker, die nur nachplappern können. Und diese
nicht selber denken.
Ja, und diese Nachplapperer, denen kann man alles unterjubeln. Und die können selbst so einen Scheiß erzählen, als ob ein riesen Elektroauto irgendwas mit Umwelt zu tun hat. Das ist ein Umweltfeind ohne Ende.
Ja.
Und kleine, leichte Elektroautos bin ich so ein bisschen, bei meinem Haus würde ich jetzt zum Beispiel eins nehmen, was Plug-in, Plug-out, also das ist die Batterie fürs Haus, ist gleichzeitig die Autobatterie, Doppeltnutzung, aber die Materialien sind noch nicht in Ordnung. Fürs Haus gibt es Materialien, die gut sind, so Salzwasserbatterien und so weiter. Aber da ist halt jetzt die Sache, die ganzen Spurenelemente, wenn ich die alle im System habe, im Bodensystem, dann kriege ich erst diese Produktivität.
Ja.
Also ich kann alles richtig machen, es fehlen aber die Spurenelemente, läuft das System nicht. Also das ist, es gehört so viel dazu. Und ich habe halt früher Sanitation hauptsächlich gemacht. Wir sind mit den Projekten nie weitergekommen, weil Sanitation allein interessiert die Leute nicht. Wenn es aber jetzt um Bodenverbesserung geht, Wasserreservoirs, den Boden wieder aufzubauen, Nahrungssicherheit, plötzlich läuft das. Ne? Also man muss im Grunde, wenn es ein Problem ist, ist oft unlösbar. Ja. Wenn es viele Probleme gibt, löse ich die alle zusammen, ganz easy.
Ja.
Und alles ist da für eine gute Zukunft für alle.
Ja.
Das habe ich gelernt in den letzten Jahrzehnten und das macht mich froh und optimistisch.
Ja.
Und das weiter vorwärts zu bringen, das macht mich glücklich.
Ich denke, du wirst auch in ein paar Jahren, wenn du emeritiert bist, nicht davon lassen, weiter zu gehen und diesen den Geist zu öffnen, auch noch für Überraschungen, was jetzt freie Energie oder was jetzt vielleicht auch, da habe ich öfter schon mal drüber, dass diese Technologien, die eigentlich da sind, ja, und unter Verschluss gehalten werden, einen selbstverantwortlichen Menschen brauchen oder eine Gesellschaft von Menschen, die selbstverantwortlich handeln, ja, das Recht des anderen auf sein Anderssein respektieren, ja, ja, und sich an dem Anderssein auch erfreuen, im Austausch, ja, im Austausch. Und da, glaube ich, ist, was die Synergie angeht, ja, also die kleinbäuerlichen Strukturen, wo wir lernen, dass wir in der Kooperation, aber nicht, dass da oben irgendein Chef eine Entscheidung trifft, sondern wirklich jeder nach seinen Fähigkeiten und Besonderheiten. Mhm. Und wenn jeder Garten etwas anders ist, ist auch die Gefahr, dass irgendwie mal was überspringt, sehr gering. Ja, weil diese leichte Andersartigkeit das Überleben sichert. Ralf, wir könnten Stunden weiter, und wir werden uns mit Sicherheit bitte wieder treffen, ja, um diese Sachen zu begleiten, die vielleicht schon in einem Jahr das erste Ökodorf bzw. das neue Dorf, ja, im Aufbau. Und dann werde ich auch irgendwie was locker machen, dass wir da mal rausfahren.
Sehr gerne.
Unbedingt.
Sehr gerne.
Ralf Otterpohl, vielen Dank für diese Impression. Small is beautiful und hat so viele Dimensionen. Selbstbestimmtheit, Freiheit, ja, Naturverbundenheit, Würde. Wir holen uns unsere Würde wieder als Menschen. Wir geben sie den Tieren bzw. geben sie ihnen zurück. Die Pflanzen, noch völlig unerforscht, beseelt. Sie sind beseelt. Die Tiere allemal sowieso. Da ist so viel drin. Und ich freue mich, wenn ihr weiter dabei seid. Ich will diese neuen Visionen jetzt mit zum Schwerpunkt von Neue Horizonte machen. Aufklärungsarbeit nach hinten geguckt, haben wir jetzt genug gemacht. In diesem Sinne sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.